Ja, herzlich willkommen zum dritten Tag der Voskis 2023 aus Berlin-Adlershof. Wir hatten ja gestern schon einen Vortrag zur Geonode. Der Florian Höth, der sich hier auch im Raum befindet, hat uns von Neuerungen bei Geonode berichtet und er hat auch von einer ominösen Anwendergruppe gesprochen aus dem Forschungsbereich. Und genau darum wird es jetzt gehen, nämlich Geonode als Forschungsdateninfrastruktur. Die Firma 50to North hat in diesem Bereich viel Erfahrung gesammelt. Und Henning Bredel wird uns jetzt an den Erfahrungen teilhaben lassen.
Ja, danke schön und herzlich willkommen zum Vortrag. Ich freue mich, heute hier sein zu dürfen und den ersten Vortrag hier machen zu können, zumindest am dritten Tag. Ist ja schon viel passiert, viel spannende Vorträge durfte ich sehen, interessante Menschen kennenlernen und gestern auch ganz interessant, danke Florian auch für das Anschieben dieses Anwendertreffens, da kann ich nachher nochmal so zwei, drei Sätze zu sagen. Heute wollte ich einmal ein bisschen was berichten über Geonode im Allgemeinen, wie wir aus der 52 Degrees North Sicht, kann man das sehen? Muss ich hier irgendwas umschalten? Ist das hier die 2 oder? Ah, okay, cool. Wie wir bei der Firma 52 Degrees North Geonode einsetzen in unterschiedlichen Forschungsdateninfrastrukturen. Und habe halt ein paar Folien halt mitgebracht und wir wollen einmal kurz auf Forschungsdateninfrastrukturen im Allgemeinen halt gucken, was so für Anforderungen da existieren, welche Herausforderungen da bestehen. Einmal kurz gucken, was Geonode im Allgemeinen ist. Also es gibt bestimmt viele von euch, die schon mal mit Geonode zu tun gehabt haben. Mal mehr, mal weniger, aber ein ganz kurzer Überblick über das System wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Und dann wollte ich einmal einsteigen in ein paar Beispielanwendungen, wie wir halt bei 52 North Geonode in mal mehr, mal weniger großen Forschungsdateninfrastrukturen halt eingesetzt haben. Und zum Schluss gibt's dann halt ein kleines Fazit und wenn die Zeit halt reicht, ich hoffe, das wird schon reichen, ein paar Worte zu dem Anwendertreffen, was halt gestern stattgefunden hat. Zur Firma 52 Degrees North, Spatial Information GmbH, etwas längerer Titel, er war mal viel länger. wir begnügen uns aber auch ganz gerne einfach nur mit 52N, also wir fühlen uns da auf jeden Fall angesprochen. Wir sind insgesamt eine private Forschungseinrichtung im Bereich der Geoinformatik, ursprünglich aus dem Institut für Geoinformatik erwachsen, sind so ein bisschen, stehen zwischen der Forschung und Lehre und den Industriepartnern, versuchen dort halt Innovationen aus der Spatial Innovation quasi so ein bisschen zu verarbeiten und halt aufzubereiten und in unterschiedliche Kontexte zu bringen. Im Speziellen haben wir unseren Fokus in den letzten 2 Jahren darauf gelegt, das so ein bisschen mehr in die Open Science und Open Data Community zu legen, dass wir dort halt Unterstützungsleistungen halt auch bieten für Forschende, die vielleicht auch nicht so direkt an der Technik so tief drin sitzen, aber halt dort halt auch Lösungen brauchen in ihrem Arbeiten. Insgesamt unterstützen wir aber auch die Lehre im Gebiet der Geoinformatik. Wir sind halt an der Hochschule Bochum oder am Institut für Geoinformatik halt auch unterwegs, um dort halt Lehre im Gebiet der Geoinformatik halt anzubieten, ganz speziell halt auch im Bereich der Spatial Information Infrastructures, Geodata Infrastructures, oder halt im Bereich des SensorWebs, was vom OGC auch schon ein paar Jahre mit sich bringt. Ne? Eben schon erwähnt, seit 21, vor 2 Jahren, haben wir so ein bisschen unsere Mission ein bisschen mehr darauf fokussiert, den Bereich, den Geobereich mittels bestehender Open Source Software zu unterstützen und im Einzelnen, Geonode ist ja Bestandteil dieses Vortrags, aber auch PyGeo API oder Open Data Cube. Mein Name ist Henning Bredel bin seit jetzt über 10 Jahren bei 52 North und Genau, in unterschiedlichen Kontexten unterwegs. Ja, ein paar Worte zu Forschungsdateninfrastrukturen im Allgemeinen. Was hat es damit auf sich und welche Herausforderungen sind da, stehen halt da an? Letztendlich haben wir es halt nicht nur mit reinen Geodateninfrastrukturen zu tun, wo Daten erstmal interoperabel halt vorliegen, sondern es steht dort halt auch ein gesamter Forschungsprozess hinter und so gewisse Anforderungen aus dem Kontext der Forschung, die natürlich dann halt die wertvollen Daten, die die Forschenden halt produzieren, erstmal nachhaltig und qualitativ halt in längere Anwendung halt bringen können. Ne? Insgesamt basiert das auch so auf den FAIR-Prinzipien. Das ist jetzt auch irgendwie 5, 6, 7 Jahre alt, diese Prinzipien: findable, accessible, interoperable und reusable. Das hat so einen ganzen Push ausgelöst, inwieweit Daten quasi eigentlich behandelt werden müssen in größeren Kontexten. Und ich weiß gar nicht, wie alt die jetzt so sind, 2, 3 Jahre oder so, nationale Forschungsdateninfrastrukturen. Insbesondere jetzt hier in Deutschland hat sich ja auch ein Verein etabliert, der halt aus dem halt so unterschiedliche Konsortien halt erwachsen sind oder definiert worden sind, wie zum Beispiel Health oder Earth, ne, Biodiversity. Es gibt halt ganz unterschiedliche Gruppen mit dem Ziel, dort halt auch die Forschungskontexte aus unterschiedlichen oder ähnlichen Anwendungsbereichen einmal irgendwie so zusammenzuführen, um halt ein kollaboratives Verständnis oder Arbeiten halt zu ermöglichen, um dort halt diese Dinge nach vorne zu treiben. Ist ein gemeinnütziger e.V., www.nfdi.de, gibt eigentlich ganz guten Überblick. Wichtig hier zu erwähnen ist natürlich auch, dass es halt nicht nur darum geht, eine irgendwie geartete Forschungsdateninfrastruktur lokal irgendwie zu etablieren oder so, sondern das durchaus auch föderal oder in einem föderalistischen Kontext halt zu sehen. Die Anknüpfung an die European Open Science Clause ist ja auch explizit erwähnt und ist ja auch gerade im Aufbau. Und da wird es auch so ein bisschen Drive geben auf jeden Fall. Genau, Anforderungen an Forschungsdateninfrastrukturen selber. Also wir wissen ja selber, wir haben ja alle mit vielen Daten zu tun. Die sind aber auch natürlich verteilt, heterogen. Wir haben gestern auch ganz viele Vorträge auch gehört zu unterschiedlichen neuen Formaten. Wie sie halt abgespeichert werden können, wie sie halt effizienter von A nach B geführt werden können. Und letztendlich ist es aber trotzdem halt so, dass sie ja irgendwie nachgenutzt werden müssen. Ne? Also es hilft nicht irgendwie, dass sie irgendwo liegen und dass sie effizient sind, sondern sie müssen halt natürlich auch auffindbar sein. Ne? Und nicht nur auffindbar, wir wollen sie halt nutzen, ja, und letztendlich aber auch so nutzen, dass wir sie halt nicht immer nur kopieren und damit redundant halten und duplizieren, sondern sie sollen halt durchaus auch dort verbleiben, wo sie eigentlich sind und wo sie eigentlich auch hingehören. Und dementsprechend hat die Interoperabilität natürlich spielt auch eine große Rolle. Letztendlich ist es wichtig, über diese großen Datenmengen einfach auch einen guten Index zu haben, um die entsprechend auffindbar zu haben. Metadaten gehören natürlich dazu. Im Forschungskontext müssen sie natürlich referenzierbar sein, auch über eine gewisse Zeit. Also 10 Jahre sagt man ja auch schon mal, dass solche Forschungsdaten irgendwie referenzierbar bleiben müssten oder sollten oder müssen. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Kontext. Ne? Versionierbarkeit hört man auch immer mal wieder, ist auch immer mal wieder im Kommen. Muss man schauen. Also ich glaube, so richtig viel Versionierung, also es gibt halt so Versionierungsansätze, wo man sowas einfach als Paket irgendwo auf einen Data Hub packt oder so. Da müsste man irgendwie fragen, ist das schon Forschungsdateninfrastruktur im Allgemeinen? Ist der Zugriff da so richtig? Oder kann man das sogar noch irgendwie verbessern innerhalb solcher Forschungsdateninfrastrukturen und nicht irgendwie so in so einer Datensenke einfach so versinken lassen? Cloud-ready ist natürlich auch wichtig, auf der einen Seite, weil wir es mit großen Datenmengen zu tun haben, auf der anderen Seite halt die High Availability oder die Scalability spielt eine große Rolle. Natürlich auch, wenn ich ganz viele Daten in der Cloud habe, ist es vielleicht auch interessant, irgendwie den Code, der das prozessiert, die Analyse-Funktionalität auch näher zu den Daten zu bringen oder halt das Gesamtkontext, den Gesamtkontext möglichst nah beieinander halt zu halten, ne? Föderale Infrastrukturen hatten wir eben kurz angesprochen über die European Open Science Cloud. Das ist ja nicht irgendwie nur eine Cloud, das sind irgendwie unterschiedliche Cloud, die irgendwie föderal irgendwie zusammenwirken unter so einem Umbrella von gemeinsamen Verständnis von Policies aus der European Union. Das ist einfach nochmal so ein Punkt. European Data Spaces spielen da auch eine ganz große Rolle. Skalierbarkeit hatte ich eben auch schon erwähnt. Na, also das ist ein ganzes, ist nicht allumfassend. Das sind jetzt einfach nur mal so ein paar Punkte, die ich auf die Folien geworfen habe. Nur einfach mal, damit man so einen Eindruck bekommt, was da alles so hinterstecken kann. So, wie geht man damit um? Also was macht man da? Also gibt ja irgendwie ganz viele unterschiedliche Software, die man da so benutzen kann. Unter anderem haben wir ganz viel auch gehört jetzt auch in den letzten Tagen für Forschungsdateninfrastrukturen selber. Um das Management von den eigentlichen Daten halt gewährleisten zu können, hat sich für uns halt GeoNord so als eines der großen Softwareprojekte halt angeboten, rausgestellt und auch bewährt tatsächlich. Kann ich gleich nochmal so ein bisschen im Fazit drauf eingehen, aber wir sehen ja gleich auch nochmal so ein paar Projekte, wo wir es halt erfolgreich halt auch eingesetzt haben. Was ist GeoNord? GeoNord ist ein Content-Management-System für Daten mit Raumbezug. Das bezeichnet sich selber so kann halt verwendet werden, um einfach räumliche Daten zu verwalten, nicht nur als Datensenke, sondern auch aufzubereiten mit Metadaten und entsprechend auch weitere Funktionalitäten mit einzubeziehen, wie zum Beispiel Dashboards oder Kartenanwendungen, ne? Das ist alles so designt, dass es jetzt keine mega komplexe GIS-Anwendung ist als solches, sondern es ist wirklich dafür designt, dass es halt für Nutzer gedacht ist, die jetzt nicht so die GIS-Nerds oder Cracks sind, sondern das sind einfache Tools mit dem Ziel, so eine schnelle Übersichtbarkeit der Daten halt zu gewährleisten, aus unterschiedlichen Aspekten heraus, ne? Und eine Schlagwortsuche oder halt über Karten oder so, ne? GeoStory ist halt auch ein großes Feature jetzt in der neuen Version halt mit reingekommen, mit der Version 4, das es in der Version 3, glaube ich, gar nicht gab, was halt, einfach nochmal so eine kleine Geschichte erzählen kann, ne, über das, was man da eigentlich auch findbar macht, ne? Entwickelt wird GeoNord durch GeoSolutions, ist auch die Softwarefirma, die hinter GeoServer steckt und dem GeoNetwork, glaube ich, sitzt halt in Italien, ist aber auch international tätig. Das Projekt, OSGeO-Projekt, GPL 3.0-Lizenz, wird seit 2009 entwickelt und befindet sich jetzt fast in Version 4.1. Wir sind nah dran. Florian hatte ja gestern was berichtet. Ich hatte da jetzt den Vortrag nochmal verlinkt. Der ist auch schon auf mediaccc.de anschaubar. Lohnt sich auf jeden Fall. Cooler Vortrag. Und zeigt auf jeden Fall die neuesten Features und die Aktivitäten, die wir halt auch gemeinsam jetzt irgendwie vorangebracht haben. Genau. Und letzten Satz zu GeoNord, wie es halt entwickelt wird. Letztendlich OSGeo-Projekt. Es gibt ein Project Steering Committee, wo Florian halt auch irgendwie tätig ist. Aber jetzt sind auch ein paar andere Leute dabei. Zwei von GeoSolutions, von GeoBeyond und CSGIS. Genau, strategische Abstimmung, wie das Projekt natürlich dann so weiterlaufen soll. Was steckt hinter GeoNord? Ich habe ein kleines Übersichtsdiagramm halt mitgebracht, damit man mal so eine kleine Idee hat, was da so hintersteckt. Letztendlich ist es halt nicht ein Stück Software, ne? Also es sind einige Komponenten, die da halt eine Rolle spielen. Der Geo-Server, ich hatte es ja eben schon erwähnt, gleiche Firma, die das halt mitentwickelt, ist sozusagen das Backend für die räumlichen Daten, die dort verwaltet werden. Was natürlich den Vorteil hat, dass da die ganzen interoperablen OGC-Schnittstellen halt direkt schon mitkommen und dort halt eine Kommunikation entsprechend auch interoperabel halt stattfinden kann, ne? Geonaut selber, das, was man so sieht, wenn man halt die UI aufmacht, ist erstmal so eine so ein Django-Framework, wo eine UI halt drauf sitzt. In der Version 3 war es halt noch so, dass das Django selber war, Django-Templates, die dort halt zum Trage gekommen sind. In der Version 4 ist das jetzt so, dass vermehrt MapStore zum Einsatz kommt. Das ist auch ein Produkt von GeoSolutions, das ist so eine Art WebGIS-Framework in React geschrieben und was so halt so Komponenten bereitstellt. Ne? Und es ist so ein kontinuierlicher Ablöseprozess von den alten Template-Seiten. Da passiert halt eine ganze Menge. Ja, und dann halt noch so ein paar andere Kommunikationskomponenten, um halt asynchrones Tasking zu ermöglichen und so weiter und so fort. Das ist jetzt alles noch von Version 3, Version 4 ist jetzt nochmal vermehrt auf MapStore gegangen und bietet halt nochmal so andere Anknüpfungspunkte, was halt das Backend angeht für Data Storage. Bin jetzt schon sehr weit in der Zeit. Dann lege ich nochmal los mit den Projekten. Raumzeitoptimierung mittels Geodata Cubes. Das ist ein Maridata-Projekt, gefördert von Federal Ministry, ja, von, es fehlt mir gerade die Deutsche, für Klimaschutz und Bundesministerium für Energie und Klimaschutz, glaube ich, genau. Sind aber auch ganz viele andere Projektpartner halt mit drin. Da geht es halt darum, eine Optimierung unterschiedlicher Parameter für die für Schiffsrouting halt zu ermitteln. Ist halt natürlich sehr interessant, wie viel Daten halt dort halt reinkommen über Trajektorien, Wettervorhersagen und so weiter und so fort. Ich will jetzt gar nicht so näher drauf eingehen. Da hat der Mathis Rieke letztes Jahr nochmal einen Vortrag zugegeben, was da alles so hintersteckt. Ich wollte einmal nur einen kurzen Eindruck vermitteln, was das Gesamtsystem selber insgesamt so mitbringt tatsächlich, was so eine Forschungsdateninfrastruktur aber auch nicht nur für sich steht, sondern auch im Anwendungskontext auch eine Rolle spielen kann. Da irgendwo verbirgt sich Geonaut, das ist da, irgendwo da hier in der Mitte. Ich habe da diesen Pfeil dahin gemacht, ne, nur einfach mal, damit man so ein Verständnis dafür bekommt, wie komplex das natürlich auch werden kann und dass das auch eine sehr zentrale Rolle spielen kann, so eine Komponente in einem Gesamtsystem. Ne. Geonaut selber ist das jetzt nicht dieses alleinige Forschungsdateninfrastruktur, das ist jetzt irgendwie das Gesamte, aber in diesem Kontext schon ein sehr komplexes System. Genau, ich muss mich ein bisschen beeilen. Wir haben Geonaut eingesetzt auch in Kontexten, wo weitere Geodatenquellen eingesetzt oder integriert werden müssten. Zum einen einfach eine Geodatenmanagement-Plattform in der komplett in der Cloud. Wir haben Zeitreihendaten integriert in unterschiedlichen Projekten und es gibt noch eine Rastermann-Anbindung, die zwar jetzt noch nicht public ist, aber public werden soll. Das ist so eine Art WCS-Anknüpfung. Da wollte ich ganz kurz einfach mal kurz reingucken. Dieses Data Management Plattform haben wir halt für ein Datenanalyseunternehmen erstellt. Letztendlich, um die Größe der Datenmengen besser automatisieren zu können. Das heißt, wir haben da auch so ganze Prozesse halt drumherum entwickelt und Geonaut ist halt auch ein Bestandteil dessen gewesen, um räumliche Daten zu speichern. Das haben wir dann gleichzeitig auch erweitert mit Cloud-optimized GeoTIFFs und einem S3-Speicher, dass es da vernünftig gespeichert werden kann, dass das so seamless ist. Das, was neu war, ist auf jeden Fall, dass das ein komplettes ABS-Deployment ist. Zeitreihendaten. Da haben wir halt zwei Projekte gemacht. Einmal für University of Manitoba, das Canadian Watershed Information Network. Die haben natürlich eine ganze Menge an Datenpegelsensoren. Die wollten die auch einmalig dann so in einer Plattform halt verwalten und dann halt mittels Dashboard auch auffindbar und explorierbar zu machen. Und ein anderes war für Bangladesch so eine Art Information, so eine Wissensdatenbank irgendwie zu entwickeln. Das waren halt irgendwie so ein paar Standard-Tasks, die wir da halt gemacht haben, unter anderem halt Datenaufbereitung halt, aber auch natürlich die Integration von anderen Daten. Hier sieht man ein paar Screenshots von dem Projekt von Manitoba. Das ist alles Version 3. Version 4 ist ja noch nicht so alt, aber hier sieht man auf jeden Fall, gibt es noch eine ganze Menge Layers und letztendlich sieht man hier oben rechts mal so einen Eindruck von dem Dashboard, was wir hier mit dazu programmiert haben. Das gab es in der Version 3 halt noch nicht. Das gibt es in der Version 4 gibt es da Dashboards-Funktionalitäten, das haben wir im Anwendertreffen gestern nochmal so ein bisschen diskutiert, wie weit das halt gehen kann, wieder was man da halt noch machen kann, um Daten besser erlebbar zu machen. Gibt es auf jeden Fall noch eine ganze Menge mehr Potenzial. Genau, das ist aber das, was wir halt mit der Version 3 erstmal so umgesetzt haben. Für Bangladesch haben wir halt drei externe Dashboards halt entwickelt, welches dann halt auch auf die Daten dort halt interoperabel halt zugreifen kann, um mehrere Aspekte halt modellieren zu können, um ja den Einfluss vom Klimawandel dort besser nachnutzbar besser visualisieren zu können, um auch entsprechende Entscheidungen fällen zu können, im Kontext der jeweiligen Situation vor Ort. Genau, dann gab es noch ein etwas größeres Projekt für 4Lions. Das ist so ein Beratungsdienstleister, der sich so ein Stück weit als Mann, Frau oder Unternehmen versteht zwischen Leuten, die Projektierungen machen, um Aufforstung zum Beispiel, die Projektierung durchführen im Rahmen von Aufforstungen und von Leuten, die durchaus Interesse daran haben, über diese Biomasse CO2-Kompensation zu erhalten. Und das bietet halt eine Plattform zwischen den beiden Interessen oder Kunden, einmal auf der einen Seite transparent darzustellen, was man in dem Projekt halt geleistet hat und auf der anderen Seite halt auch zu gucken, passt das denn eigentlich alles, was ich da denn so als CO2-Kompensation halt eingekauft habe. Das Ganze läuft halt auch über Key Performance-Indikatoren, die halt dort hinterlegt sind und auch berechnet werden können über denjenigen, der es halt monitort und kann sich auch im Vor-Ort-Kontext halt machen von über Fotos, die halt dort auch gemacht werden können und Satellitenbildern. Genau, ganz kurz zu den Erfahrungen. Version 3 und Version 4, da hat eine ganze Menge getan. Es ist eine dynamische Community, eine ganze Menge Refactoring hat dort stattgefunden. Über die Zeit haben wir halt gemerkt, jetzt auch gerade im letzten halben, dreiviertel Jahr, dass sich eine ganze Menge an Überlappungen halt ergeben haben, an Features, die wir halt für die Version 3 für Kunden halt entwickelt haben und das, was jetzt quasi nicht so reingekommen ist in der Version 4, aber durchaus schon im Ansatz halt jetzt vorhanden ist, worauf man jetzt auch aufbauen kann. Die integrierten Dashboards und die externen Dashboards, die muss man nochmal irgendwie so ein bisschen gesondert betrachten, weil man da ja durchaus mit externen Dashboards weitaus flexibler ist. Aber da natürlich auch eine ganze Menge Entwicklung halt noch hintersteckt. Da muss man nochmal schauen. Wir evaluieren da noch so mal ein paar Sachen an alternativen Möglichkeiten, um dann halt die jetzigen Anforderungen halt besser abdecken zu können. Und unsere Ziele, die wir jetzt halt so haben, dass wir die Entwicklung durchaus besser vorausschauen wollen. Early Testing von Features im Projektkontext. Und das eigentliche Fazit, was wir jetzt hier so schließen wollen, ist letztendlich ist eine super Plattform für die echt unterschiedlichsten Einsatzzwecke, die wir jetzt so gesehen haben. FOSS ist ein super Instrument, klar, wissen wir ja alle, ne? Open Source, dass wir da halt auch Anpassungen vornehmen können. Weitere Deployments und Einsatz in anderen Projekten sehen wir hier, kann ich jetzt leider nicht so drauf eingehen. Hier ganz, ganz kurz noch ein Überblick über das, was vom Anwendertreffen halt gelaufen ist. 15 Leute waren da in der Hybrid-Session und war eigentlich ziemlich cool, da sich nochmal so austauschen zu können und Erfahrungen, gemeinsame Bedarfe halt einmal irgendwie zu besprechen. Und das Ziel, was wir halt hiermit einfach verfolgen, ist regelmäßig sowas durchzuführen, um einfach unsere Interessen zu bündeln, ne? Um dann einfach besser Dinge umsetzen zu können. Ja, Upstream-Contribution und Weiterentwicklung steckt natürlich auch ein bisschen dahinter. Und die Vorträge haben wir auch ein bisschen diskutiert, die auch für uns relevant schienen und wahrscheinlich auch sind. Ja, damit bin ich auch durch und geschafft. Danke für die Aufmerksamkeit. Fragen bitte.
Ja, Henning, vielen Dank für den Einblick, was man mit GeoNode alles so machen kann im Forschungsbereich. Gibt es eine Frage aus dem Saal? Florian hat eine Frage.
Du hattest ein dynamisches, deklaratives Metadatenmodell angesprochen, in dem Knowledge Management Projekt.
Ja.
Was genau verbirgt sich dahinter eigentlich?
Das ist ein pragmatisches Vorgehen, was wir halt gewählt haben, um so eine Art flexibles Zugreifen der eigentlichen Datenzahl zu ermöglichen. Also über Tagging quasi funktioniert das, ne? Das heißt, wir haben halt da ein paar Sachen halt erweitert und ein paar Sachen halt definiert, um halt darüber dann über die API dann halt dediziert bestimmte bessere Zugreifbarkeit auf die eigentlichen Layer zu bekommen. Genau. Was wir nachher noch gesehen haben, dass auf jeden Fall durchaus auch Potenzial gibt über dieses extra Meta-Data-Field, wo man halt strukturiert sowas machen kann. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es in der Version 3 schon gab, aber das, was der Vorteil daran ist, dass du besser filtern kannst über dieses Metadata-Feld, was halt mit diesem Metadata-Modell jetzt nicht so gut ist, weil du halt einen Ohrfilter hast. Und wenn du halt ziemlich viele Layer hast, dann hast du natürlich irgendwie erstmal, wenn du den kleinen startest, eine relativ lange Zugriffszeit. Danach funktioniert das alles total super, ne? Aber da kann man auf jeden Fall nochmal gucken, dass man die Dinge halt besser macht.
Ja, wenn Sie noch Fragen an Herrn Henning Bredel haben, schnappen Sie sich ihn in der Kaffeepause. Vielen Dank nochmal,
Henning. Ja, danke.